Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Mit Martin Winkelheider. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Die Strahlentherapie gehört neben Operation, Chemotherapie und Immuntherapie zu den wichtigsten Behandlungsformen bei Krebserkrankungen. Man sieht die Strahlen nicht, man hört oder fühlt sie nicht, aber das macht sie für Patienten schon ein bisschen unheimlich. Die Strahlen aber lassen sich sehr genau dosieren, in ihrer Wirkung vorausberechnen. Und das Ziel ist, möglichst nur Krebszellen zu treffen und gesundes Gewebe zu schonen. Individualisierte Krebsbehandlung, Strahlentherapie, das ist unser Schwerpunktthema heute. Wenn Sie Fragen haben oder auch von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten mögen, dann können Sie gerne anrufen. 00 800 44 64 44 64 ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch gerne schreiben. E-Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de und denken Sie bitte dran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin mit folgenden Themen. Eine aktuelle Studie belegt den Pflegenotstand auf Intensivstationen. Alterstraumatologie, ein Teufelskreis, Muskelschwund, Stürze und Depressionen und mögliche Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Es geht um Long-Covid. Nach den 11 Uhr Nachrichten, wenn Ärzte zu Detektiven werden, Zuckungen und verwaschene Sprache. Wir stellen einen besonderen Fall vor. Und danach widmen wir uns wieder ganz Ihren Fragen und berichten zum Thema Strahlentherapie. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten im Studio vorstellen, Professor Klaus Belker. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum der Universität in München. Schönen guten Morgen, Herr Professor Belker. Schön, dass Sie hier sind.
Morgen, Herr Winkelheil.
Strahlentherapie, wenn man sich anguckt, was ist eigentlich genau die Idee dahinter?
Große Frage, komplizierte Antwort. Also die Idee dahinter ist, Sie haben es in der Einleitung schon gesagt, Tumorzellen unter Einsatz ionisierender Strahlung abzutöten und möglichst wenig gesundes Gewebe, was um den Tumor herum liegt oder mit dem Tumor verbacken ist, zu beschädigen.
Sie sagen abzutöten. Eigentlich ist es ja so, Krebszellen sind ja genetisch anders als die Körperzellen. Also sie haben viele genetische Defekte und wenn man sie mit Strahlen beschießt, dann richtet man ja eigentlich erstmal nur zusätzlichen Schaden an dem Erbgut der Zellen, oder?
Das ist richtig, aber es ist wahrscheinlich genau dieser zusätzliche Schaden, der vielfach eine Tumorzelle daran hindert, weiterzuwachsen. Also wenn man das vereinfacht darstellen will, sind Tumorzellen etwas weniger in der Lage, die DNA-Schäden, also die Schäden des Erbgutes, die durch die ionisierende Strahlung gemacht wird, zu reparieren. Und da sie die nicht reparieren können, bleiben am Ende unreparierte Doppelstrangbrüche über und die Zelle stirbt beim nächsten Versuch, sich zu teilen oder beim übernächsten irgendwann ab.
Also weil die Zellen bei der Zellteilung sowas wie einen TÜV haben und wenn der TÜV sagt, nee, das ist jetzt alles viel zu kaputt, dann wird die Zelle sozusagen in den programmierten Tod geschickt oder Selbstmord also geschickt.
In den programmierten Zelltod oder in andere Zelltodformen, terminaler Arrest. Da gibt es mittlerweile eine ganze Gruppe von Zelltodformen, aber das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Und eine gesunde Zelle ist in der Lage, diese DNA-Schäden relativ gut wegzureparieren und dann weiterzuleben. Und diese Differenz zwischen einer gesunden Zelle und einer Tumorzelle nutzt man aus, um am Ende die Tumorzellen abzutöten.
Wie erfolgreich geht das? Also wie gut ist die Strahlentherapie?
Sagen wir historisch, ist die Strahlentherapie ja neben der Chirurgie das älteste bewährte onkologische Therapiekonzept. Aus der Tatsache, dass sie, sag ich mal, um 1910, 1920 erstmalig in den Einsatz gekommen ist und 100 Jahre später immer noch in technisch natürlich extrem weiterentwickelter Form für fast alle Tumorentitäten in irgendeinem Stadium genutzt wird, sieht man, dass es sehr effizient ist. Am effizientesten sind wir bei manchen Erkrankungen, bei anderen Erkrankungen weniger. Das heißt, es gibt immer Erkrankungen, die sehr radioresistent sind oder radioresistenter sind.
Wo funktioniert es denn gut?
Also es funktioniert, sag ich mal, standardmäßig in vielen Situationen, wo nur kleine Tumorzellreste da sind, sehr gut. Also der Chirurg resiziert. Man hat aber positive Schnittränder. Das heißt, an den Schnitträndern sind vereinzelte Tumorzellen.
Moment, also der Chirurg operiert den Krebs heraus.
Genau.
Und er sieht aber unter dem Mikroskop, ups, da die Struktur, die ich jetzt nicht rausnehmen kann, weil sie vielleicht sehr wichtig ist. Und da sind möglicherweise noch Zellen drin oder da sind Krebszellen drin.
Also der Pathologe sagt dann im pathologischen Bericht, lieber Chirurg, du warst zwar sehr gut, aber an der Schnittkante sind noch Zellnester da. Das heißt, man hat mikroskopische Zellreste oder man hat ein hohes Risiko, dass Tumorzellen verblieben sind. Da funktioniert die Strahlentherapie sehr gut. Beispiel Brustkrebs, Brusterhalt. Da wird die Brust nachbestrahlt, weil man sehr klein operiert und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Brust noch Tumorzellen gibt, fast auf null. In anderen Situationen genauso. Und wir haben aber auch Erkrankungen, wo die Strahlentherapie so effizient ist, dass man zum Teil auf eine Chirurgie verzichtet, weil man weiß, durch die Chirurgie würden Strukturen, die funktionswichtig sind, beim Menschen zerstört werden. Als Beispiel kann man das Analkarzinom nehmen, was sozusagen Karzinom-Tumorerkrankung das letzte Stück des Enddarmes ist. Bei der Erkrankung wissen wir, dass die in der Regel sehr strahlenempfindlich sind. Und wenn man die rausoperieren würde, ist die Verschlussfunktion des Enddarms verloren. Und die werden in der Regel mit einer Strahlentherapie behandelt. Und das ist sehr, sehr erfolgreich für einen Teil der, wie wir sagen, Kopf-Hals-Tumoren, Tumoren im Nasenrachenraum, im Halsraum, ist die Strahlentherapie eine sehr gute Option, weil man, wenn man dort großflächig operiert, immer die Sprache, den Schluckack verliert. Und das muss man halt sehr fein.
Weil dort alle Strukturen einfach extrem nah beieinander sind und eben auch wichtige Funktionen übernehmen, also entweder Nerven oder Muskeln oder Sehnen.
Und wenn man, das ist immer die Frage, wo ist Strahlentherapie besser, wo ist sie schlechter? Letztlich ist das ein sehr fragiles Entscheidungsspiel, wo man die beteiligten Fachdisziplinen möglicherweise und idealerweise in ihrer gesamten Expertise vor Ort haben sollte, um dann im Dialog zwischen Operateur, Strahlentherapeut, internistischem Onkologen oder wer halt für diese Entität noch gebraucht wird, herauszufinden, was für den individuellen Patienten das Beste ist.
Bei welchen Tumorarten funktioniert die Strahlentherapie nicht so gut?
Also die Limitation ist immer dann, wenn das umgebende Normalgewebe sehr viel kritischer ist, also strahlenempfindlicher als der Tumor, oder aber wenn es extrem große Volumina sind. Also wenn wir ein riesengroßes Bronchialkarzinom haben und wir am Ende mit einer schon durch Rauchen, meist Rauchen vorgeschädigten Lunge zu kämpfen haben, dann kommt man in Probleme, sagen wir, dass man die Dosis, die man eigentlich bräuchte, um den Tumor zu kontrollieren, am Ende fast nicht mehr einstrahlen kann. Wir haben sicher ein gewisses Problem bei einzelnen Hirntumoren, die sehr intensiv, sehr diffus in das gesunde Hirngewebe einwachsen. Das heißt, man sieht auf der Bildgebung zwar einen Rand des Tumors, aber den man sieht, der entspricht nicht des realen Orts, wo Tumorzellen sind. Das heißt, die sind viel weiter weg vom Ort des Geschehens, als das Bild einem anzeigt. Und da hat man das Problem, dass man in so einer kritischen Struktur wie dem Gehirn, sag mal, nicht beliebig große Volumina bestrahlen kann. Und da kommen wir dann natürlich auch mit unserem Werkzeug an Grenzen.
Sie haben vorhin gesagt, Strahlentherapie ist sozusagen ein Behandlungsverfahren mit Tradition, aber trotzdem sieht es heute ja ganz anders aus als vor 20, 30, 40 Jahren. Es geht ja immer darum, auch das gesunde Gewebe zu schonen. Und die Strategie ist, die Strahlen in kleineren Portionen zu verabreichen und möglichst auch aus verschiedenen Richtungen, oder?
Ja. Das mit den verschiedenen Richtungen, da sind die Physiker und Vordenker im Fach schon vor vielen Jahren drauf gekommen, aber zwischen verschiedenen Richtungen und dem, wie wir es heute machen, sind nochmal erhebliche Unterschiede. Also ich sage immer meinen jungen Studenten, wenn ich das heute machen würde, was ich vor, sagen wir, knapp 30 Jahren gelernt habe, dann wäre es schon fast eine Körperverletzung, da sieht man den Fortschritt. Der Trick eigentlich ist heute, dass wir durch ein Zusammenspiel von perfekter Bildgebung, perfekten Berechnungsalgorithmen und einer ziemlich ausgefeilten Technologie, die Strahlendosis adäquat zu verteilen, eigentlich jetzt die physikalischen Grenzen einer Dosisverteilung ausloten können oder an den physikalischen Grenzen sind. Das heißt, wenn ich jetzt vorausberechne, wie eine Dosisverteilung bei der Prostata ist, dann ist die am Ende auch so. Also mittlerweile sind die Berechnungsalgorithmen so genau, dass man sie zum Teil nur mit hohem Aufwand wirklich noch nachrechnen kann. Das heißt, das klappt und...
Moment, das klingt noch ein bisschen abstrakt. Also das fangen wir, dröseln wir das mal auf von vorne. Sie haben gesagt, die Bildgebung spielt ein wichtiges Verfahren. Die Bildgebung, mit der Sie erstmal erfassen, wo ist der Tumor überhaupt?
Wo ist der Tumor und wo ist das tumorbetroffene Organ? Also früher hatten wir vielleicht ein CT oder zum Teil nur Röntgenaufnahmen. Und wenn man jetzt heute das Beispiel Prostatakarzinom nimmt, Sie haben eine Kernspinnuntersuchung, Sie haben im besten Fall noch eine PET-Untersuchung. Sie können diese gesamten Bilder, die Sie haben, die Ihnen sagen, wo ist der Tumor, aufeinander lagern, ineinander reinrechnen. Und auf diesen fusionierten Bildern können Sie dann sagen, okay, da möchte ich meine Strahlendosis hinhaben. Das heißt, der Arzt sagt, hier ist Tumor, hier sind Risikoareale, sagt dann, okay, da möchte ich die Dosis hinhaben, kann zum Beispiel in einem, ich sage das mal, Organsystem, auch unterschiedliche Dosen gleichzeitig wählen. Das heißt, da, wo der Tumor, die dicke Tumormasse ist, kann man eine höhere Dosis hinmachen, als da, wo sozusagen nur ein Ausbreitungsrisiko besteht. Und diese, wenn man das dann gemacht hat, hat man schon mal ein viel besseres Wissen, wo ist der Tumor, wo sind Risikoareale. Und dann kommt der nächste Schnitt, das Berechnen. Das war früher, sage ich mal, vor 30 Jahren eher ein grobes Abschätzen. Und heute können wir in Kleinstvolumina-Auflösungen sagen, das kommt hinterher auch wirklich an. Das heißt, die Dosis ist viel sicherer oder ist eigentlich an der Grenze zur Perfektion sicher. Und der dritte Schritt ist, der Mensch ist ja, ich sage mal, keine Autotür, die ich als Werkstück an einem Fließband eingespannt habe und ist immer gleich, sondern der Mensch ist beweglich. Ich nehme mal gerne eine Prostata, die bewegt sich, auch wenn der Mann auf dem Rücken liegt und ganz still ist, die bewegt sich auch innerhalb kürzester Zeit. Fenster durchaus auch 5, 7, 10 Millimeter hin und her. Oder wenn man bei einer Frau eine Brust bestrahlt, die Frau muss atmen, also bewegt sich die Brust. Diese gesamten Bewegungseffekte können Sie heute aufgreifen, dokumentieren und Ihre Strahlapplikation daran anpassen. Das heißt, Sie sind heute auch sicher, dass das, selbst wenn es sich bewegt, was Sie treffen wollen, sehr, sehr präzise getroffen wird. Und das ist eigentlich der Hauptfortschritt in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren, dass man sozusagen wegkommt von sehr groben Dosisverteilungen, sehr groben, wie wir sagen, Risikoarealen hin zu extrem präzisen Risikoarealen. Die Dosisverteilung ist präzise und am Ende können wir auch sicherstellen, dass wir treffen.
Mhm. Wir haben jetzt vor allen Dingen darüber gesprochen, dass mit der Strahlentherapie ja die Hoffnung ist, eben sämtliche Tumorzellen, die noch im Körper sind, zu treffen und auch zu eliminieren. Ein anderer Bereich ist, wo es dann eher darum geht, eben Beschwerden auch zu mildern und auch aufzuhalten, dass dass Tumore weiter wachsen können. Meine Kollegin Eva-Maria Götz hat mit Silke Schneider gesprochen, 50 Jahre alt, aus Troisdorf bei Bonn. Und die leidet seit 2019 unter einem Lungenkarzinom. Es hat unter anderem Metastasen im Gehirn gegeben und die sind bestrahlt worden. Welche Erfahrung sie gemacht hat, das hat sie Eva-Maria Götz erzählt.
2019 wurde per Zufall ein kleinzelliger Lungenkrebs festgestellt, als Nieraucher absolute Schockdiagnose von mir. Das war Stadium 4, palliativ. Ja, die Ärzte sagten mir, ein halbes Jahr, länger habe ich nicht zu leben, aber ich habe es länger gepackt. Dann hatte ich einen epileptischen Anfall und dann waren halt die Hirnmetastasen da. Das Einzige, was bestrahlt wurde, war das Gehirn mit den Metastasen im Kopf. Das lief folgendermaßen ab. Ich hatte mir eine Strahlentherapeutin gesucht und der hat mich erstmal aufgeklärt, dass Voruntersuchungen gemacht werden müssten in Form von einem CT, dann eine Maskenanpassung. Das heißt, das ist ein Fiberglassystem, die wird über den Kopf gestülpt und dann in Position gebracht, damit man fixiert ist auf der Liege bei der eigentlichen Behandlung, dass der Kopf nicht mehr hin und her schlackert und man nicht Teile betrifft im Gehirn, die eigentlich nicht bestrahlt werden sollten. Die Radiologen bzw. Strahlentherapeuten richten das computergestützt ein. Ich hatte ja mehrere Metastasen, einmal durch die Stirn und einmal auf dem Hinterkopf. Und dann läuft eine Software und hat alles automatisch gemacht. Das heißt, man muss nur liegen und Ruhe halten. Die letzte Bestrahlung hat ungefähr 30 bis 40 Minuten gedauert. Hinterher war überhaupt kein Problem. Also ich hatte Tabletten bekommen, sprich Cortison-Tabletten, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Und hatte quasi am nächsten Tag direkt wieder mit meiner Arbeit anfangen können. Das war überhaupt kein Problem. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Sprachzentrum. Und zwar war die erste Metastase anscheinend sowas von garstig, dass sie eine Strahlennekrose ausgeübt hat und als Nebenwirkung ein Hirnödem. Und dieses Hirnödem drückt mir im Moment ans Sprachzentrum und Sprache ist halt etwas verwaschen, aber ist auch wieder in den Griff zu bekommen mit Medikamenten bzw. mit Training. Kopf in Sand stecken bringt mir überhaupt nichts. Ich gehe nach vorne und mache das Beste draus.
Die Erfahrung einer Patientin, Silke Schneider, 50 Jahre aus Troisdorf bei Bonn. Herr Professor Becker, ein Problem hat Frau Schneider angesprochen, dass wenn die Behandlung funktioniert, dann stirbt das Gewebe ab, aber das führt dann auch zu Reaktionen, also zu Entzündungen oder Schwellungen.
Also führt auch, ist eine harte Aussage, ich sage, kann auch führen. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Ich meine, das ist ein Problem. Die Patientin hat es eigentlich in ihren Worten sehr schön gesagt. Je größer eine Läsion, eine Metastase im Gehirn ist, desto eher sehen wir solche Probleme. Die sind eher selten. Aber man sieht sie, ist ja auch ganz klar, viele Patienten sagen, ich sehe nichts, also kann es keine Wirkung machen, also kann es auch keine Nebenwirkung machen. Natürlich, was man nicht sieht, macht aber in diesem Fall trotzdem eine sehr starke oder sehr gute Wirkung und kann auch Nebenwirkungen machen. Die Patientin hat es aber auch gesagt, es gibt mittlerweile für eigentlich relativ viele dieser Nebenwirkungen, Strategien, wie man sie behandelt, wie man mit ihnen umgeht, also auch eine Hirnnekrose, auch wenn wir sie nicht gerne sehen, kriegt man eigentlich ganz gut medikamentös hinterher wieder in den Griff. Das heißt, selbst Nebenwirkungen, wenn sie auftreten, sind nicht unbedingt immer dauernd bleiben, sondern sind auch einem therapeutischen Zugang da. Und die Patientin sagt selber, es ist im Sprachzentrum, da hat sie natürlich Pech. Da merkt man sowas sehr schnell. Aber sie sagt selber auch, es geht voran.
Sie hat eins noch angesprochen, nämlich dass spezielle Masken angefertigt worden sind. Geht es darum, vor allen Dingen das Hirngewebe dann abzuschirmen, zu schützen? Nee. Oder wie funktioniert das mit diesen Masken?
Also vielleicht können Sie das mal erzählen. Die Masken sind immer wieder ein Thema. Letztendlich, manchmal vergisst man als behandelnder Arzt wirklich dieses Thema aufzugreifen, weil man sich so daran gewöhnt hat, dass man die braucht. Für einen Patienten ist es natürlich eine relativ wichtige Information. Die Masken im Kopf-Hals-Bereich dienen schlicht und einfach dazu, den Kopf, Patientin hat es ja auch schön gesagt, ruhig zu halten, dass wir das treffen, was wir treffen wollen. Also wenn man jetzt sagt, wir machen eine Radiochirurgie im Kopf, das heißt, wir haben an einer Stelle nur eine Metastase und wollen die mit einem speziellen Verfahren sehr eng, mit sehr wenig Sicherheitssaum, mit sehr hohen Einzeldosen wegbehandeln, dann ist es natürlich ziemlich sinnvoll, dass der Kopf sich nicht dreht und sozusagen in einer Position fixiert ist. Und dafür nehmen wir diese Maskensysteme. Das heißt, Maskensysteme sind eigentlich bei Kopf-Hals-Bestrahlung essentiell, um die Position zu sichern. Man kann das, wenn Patienten Angst haben und mit den Masken gar nicht klarkommen, heute auch mit Oberflächenscannern im Einzelfall mit einer offenen Maske machen, aber die Präzision ist am besten, wenn man tatsächlich so eine Kunststoffmaske nimmt. Und man nimmt einfach eine löchrige Kunststoffmatrix, die man warm macht, die man über den Kopf stülpt, die, wenn sie kalt wird, sehr fest wird, und klickst die sozusagen mit so einem Fixierungssystem am Bestrahlungstisch fest. Der Patient, das ist...
Das klingt erstmal unangenehm.
Das klingt extrem unangenehm. Ich habe das früher, wir haben es jetzt in den letzten Jahren in München nicht mehr gemacht. Wir haben es früher in Tübingen gemacht, wo ich einen Großteil meiner Ausbildung gemacht habe und dann auch in München am Anfang, dass man auch die jungen Assistenzärzte selber mal das erleben lässt, wie das so in so einer Maske ist. Das ist unangenehm. Man muss darüber sehr intensiv reden. Am Ende gewöhnen sich die Patienten relativ schnell dran, weil sie natürlich auch wissen, dass es extrem wichtig ist, dass das, was wir treffen wollen, auch getroffen wird. Aber ein bisschen unangenehm ist das und man muss, sage ich mal, auch durch das Personal, die MTAs, die Ärzte, sage ich mal, die Empathie aufbauen. dass man, wenn man alleine in dem Bestrahlungsraum ist, da nicht wirklich alleine ist, sondern dass man mit Kamerasystemen und auch Sprachsystemen oder sonstigen Systemen überwacht ist und dass jemand auf einen aufpasst.
Hm. Damit man nicht Panik kriegt, genau. Zum Beispiel. Ne? Wie portioniert werden die Strahlen abgegeben? Also wie häufig muss behandelt werden? Ist das von Tumorerkrankung zu Tumorerkrankung unterschiedlich?
Also wir sehen da eine große Dynamik im Feld. Wir haben früher gesagt, je länger und je kleiner man das aufteilt, desto schonender ist das. Das ist für einen Patienten manchmal schwer zu verstehen. Der sagt, naja Gott, wenn ich weniger komme, kriege ich weniger Dosis. Weniger Dosis ist weniger gefährlich. Vergisst aber, dass da eine sehr komplizierte Biologie hinter ist. Das heißt, eine hohe Dosis kann zum Teil sehr viel gefährlicher sein als viele aneinandergesetzte Dosen. Den Studenten sage ich immer, fünfmal die Hände in 20 Grad halten, macht keine Verbrennung, einmal in 100 Grad halten, macht aber eine Verbrennung. Das heißt, die physikalischen Dosen kann man nicht addieren, sondern die hängen in einem sehr komplizierten biomathematischen Zusammenhang mit der Wirkung zusammen. Wir sehen heutzutage, dass wir dadurch, dass wir besser treffen, viel weniger gesundes Gewebe in den Volumina haben, sehen wir eine Tendenz hin zu kürzeren Serien. Also als ich angefangen habe, war die Bestrahlung einer Brust immer noch über 5, zum Teil 6, 6,5 Wochen. Wir sind jetzt heute deutlich schneller, kommen bei einer Standardbestrahlung der Brust in 3, 3,5 Wochen durch. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man es macht. Man sieht in den europäischen Nachbarländern, dass die es versuchen, noch enger zusammenzupressen. Da muss man gucken, irgendwann mal kommt man auch an ein Optimum. Aber wir sehen bei vielen Erkrankungen, dass es schneller geht, weil wir einfach besser treffen, weniger Normalgewebe haben. Aber für den Patienten ist es immer wichtig, bloß nicht die physikalischen Dosen vergleichen und bloß nicht die Erkrankung A, den Nachbarn mit der Nachbarin, mit der Tante, mit sonst wem vergleichen, sondern mit dem Arzt drüber sprechen.
Individualisierte Krebsbehandlung, Strahlentherapie, unser Schwerpunktthema heute. Unser Gast im Studio, Professor Klaus Belker vom Klinikum der Universität in München. Und in der Leitung haben wir eine erste Hörerin aus Frankfurt. Schönen guten Morgen,
Frau Wellmann. Guten Morgen. Ja, ich wollte den Experten relativ spezielle Frage fragen. Und zwar geht es um bestrahltes Brustgewebe, wenn das 2013 bestrahlt wurde. Also ganz konventionell mit diesen 56 Gray über mehrere Wochen. Wie lange dauert es eigentlich, bis das Gewebe regeneriert hat? Regeneriert es überhaupt oder ist es wirklich so, dass zum Beispiel bestrahltes Gewebe nicht nochmal bestrahlt werden darf? Oder zum Beispiel im Falle einer prophylaktischen Operation, beziehungsweise nicht prophylaktisch, sondern in einer Operation an dieser Stelle, wenn zum Beispiel Silikonimplantate in die Brust, wenn das Brustgewebe, was bestrahlt wurde, ausgetauscht würde, wenn da Silikonimplantat operiert wird, ob das dann ein schlechteres Outcome hat. Also es wird gesagt, dass bestrahltes Gewebe schlechter heilt, beziehungsweise dass die Ergebnisse nicht so gut werden. Ja, so in Fachkreisen ist das auch so.
Warten Sie, lassen Sie, Herr Belker sitzt schon hier.
Ja, ist es irgendwann nicht mal regeneriert oder bleibt das ein Leben lang? So, das ist die Frage.
Genau. Die Frage ist eine häufig zu hörende Frage. Früher hat man gesagt, was einmal bestrahlt ist, kann man nicht ein zweites Mal bestrahlen. Das ist heute durchaus differenzierter zu sehen. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Antwort, aber wir haben mittlerweile gerade im Bereich Brust durchaus viel Erfahrung mit Rehbestrahlungen. Und man kann, auch wenn ich jetzt den Einzelfall natürlich im Radio nicht beraten kann, kann man eigentlich sagen, wenn man weiß, was man tut, kann man mit einem gewissen Zeitabstand, halbes Jahr, ein Jahr, und bei Ihnen ist es 2013, also lange her, kann man eine Rehbestrahlung, vor allen Dingen eine Teilrehbestrahlung der Brust machen. Es gibt verschiedene Verfahren, wenn es kleine Volumina sind, das mit einer Brachytherapie zu machen, aber grundsätzlich ist eine Bestrahlung von innen mit Kathetersystemen, wo man wirklich das Feld sehr eng eingrenzt. Das heißt, grundsätzlich grundsätzlich kann man über Rebestrahlung nachdenken. Das geht in dieselbe Richtung, wie wir eine Höreranfrage bei einem Prostatakarzinom haben, der auch fragt, Rebestrahlung ja, nein. Wenn man weiß, was man tut, kann man eine Rebestrahlung machen. Man wird formell immer auf etwas höhere Nebenwirkungsraten hinweisen. Bei der Brust ist das meist eigentlich ganz gut machbar. Es kann sein, dass das Fettgewebe danach ein bisschen härter wird. Aber dadurch, dass wir die Dosen sehr, sehr viel genauer berechnen können, als wir es konnten, und auch 2013 die Dosisverteilung schon sehr, sehr genau war, kann man das eigentlich grundsätzlich machen. Wie gesagt, das ist eine grundsätzliche Aussage. Im Einzelfall gibt es natürlich immer Für und Widers, die man beachten muss, und die müssen Sie dann mit dem Zentrum, mit den Kollegen vor Ort erörtern, was dafür spricht, was dagegen
eine
spricht.
Eine Frage war ja noch, stören Silikonimplantate?
Silikonimplantate sind natürlich immer kompliziert, muss man immer ein bisschen genau gucken, und das ist das, was ich gerade gesagt habe, gerade wenn Silikonimplantate drin waren, noch drin sind,
dann muss man
es wirklich beraten lassen, individuell vor Ort.
Strahlentherapie, unser Schwerpunktthema heute in der Sprechstunde. Unser Gast Professor Klaus Baecker vom Klinikum der Universität München. Und es sind viele Fragen gekommen. Ein Hörer aus Mülheim an der Ruhr fragt für seine Frau, glaube ich. Die hatte 2017 eine Brustkrebsoperation mit anschließender Strahlentherapie und 2019, also 2 Jahre später, ist bei ihr eine Leukämie diagnostiziert worden. Und er fragt, gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang zwischen der Bestrahlung und der Leukämie?
Ja, ist eine ganz schwierige Frage. Frage Sekundärtumoren nach Strahlentherapie. Grundsätzlich ausschließen kann man das nicht. Strahlung macht, haben wir in der Einleitung ja gesagt, DNA-Schäden. Charakteristisch ist aber eigentlich das Auftreten von Sekundärtumoren in einem ganz, ganz langen Zeitraum nach Strahlentherapie. Also man sagt eigentlich 10 Jahre, 15 Jahre, eher 20 Jahre später, und es sind extrem seltene Eigenschaften. Leukämien gehören dazu auch, aber das ist eigentlich eher etwas, was bei Strahlenkontakt in der Kindheit da ist. Das heißt also, in diesem Fall kann man es am Ende nicht ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht wirklich hoch, dass es durch die Strahlentherapie ist. Gerade Nachbestrahlung Brust ist eine der bestuntersuchten Erkrankungen zum Thema Sekundärkarzinome, und man stellt fest, dass bei Nichtraucherinnen das Risiko, im Bestrahlungsfeld oder sonst wo eine Tumorerkrankung zu kriegen, extrem gering ist. Also es ist kaum erhöht gegenüber der Normalbevölkerung. Bei Raucherinnen allerdings geht es deutlich nach oben. Da macht der Zigarettenrauch zusammen mit der Strahlentherapie, sag ich mal, eine Multiplikation des Risikos. Aber die Risiken, die wir bei Brustbestrahlung haben, sind klassischerweise nicht Leukämien, sondern es sind Tumoren entweder der Lunge oder aber im Weichgewebe der Brust. Das heißt, die Antwort ist, es ist eher unwahrscheinlich, dass der Zusammenhang existiert.
Ja. Ein Hörer aus Bayern hat ein Oropharynxkarzinom, und die Behandlung, eine 8-wöchige Behandlung, ist gerade abgeschlossen, Strahlentherapie plus Chemotherapie. Und die Frage ist, wie lange werden die Nebenwirkungen anhalten?
Ja, Strahlentherapie im Kopf-Hals-Bereich, also Oropharynx, das ist der Mundraum. Das ist, ich sage das mal mit ganz wenigen Worten, sehr unangenehm. Das Kernproblem ist, die Tumoren sitzen direkt in der Mundschleimhaut oder der Rachenschleimhaut. Die Rachenschleimhaut ist extrem empfindlich auf Strahlung und auch auf die sensibilisierenden Chemotherapiesubstanzen. Das heißt, die Nebenwirkungen brauchen zum Teil durchaus viele Wochen, bis sie wieder abgeheilt sind. Ich sage unseren Patienten immer, nach einem halben Jahr geht es ihnen deutlich besser. Da ist auch vieles von dem, was sie erlebt haben, weg. Und wenn sie ein Jahr später sind, dann haben sie auch wieder fast normalen Geschmack. Wenn es eine gute Strahlentherapie ist, wenn sie ein bisschen Glück haben, sieht man dann auch am Hals wenig mehr, aber sie brauchen Geduld. Strahlentherapie Kopf-Hals-Bereich ist tatsächlich etwas, wo man auch einen erheblichen Aufwand an unterstützender Therapie braucht und auch als Patient, Patientin durchaus Geduld, bis man aus dem, was man durchgemacht hat, wieder rauskommt.
Was sind die Hauptprobleme? Also Geschmackssinn ist das eine,
also das
Schluckbeschwerden?
Das Hauptproblem ist erstmal, die normale Schleimhaut reagiert auf die Strahlentherapie und die Chemotherapie sehr, sehr empfindlich. Die wird nach einer Zeit wund, und das heißt, man hat Ernährungsprobleme, Schluckprobleme, und gleichzeitig, wie soll man sagen, geht das Essen nicht gut runter und gleichzeitig schmeckt es, wie die Patienten immer wieder sagen, nach nichts, nach Pappe oder zum Teil auch sehr eklig. Und bis sich das alles wieder herstellt, dauert das. Also diese Mukositis, wie wir sagen, diese Schleimhautentzündung, die ist in der Regel nach ein paar Wochen deutlich besser. Aber die Schmeckprobleme, die Speichelprobleme, zu viel, zu zäher Schleim, bis sich das wieder eingespielt hat, das dauert zum Teil wirklich Monate.
Bei einem Hörer aus Hannover wurde gerade Darmkrebs diagnostiziert und er stellt sich die Frage, sollte er erst bestrahlen und dann operieren oder erst die Operation und dann Bestrahlung machen und möchte wissen, was spielt bei dieser Frage die entscheidende Rolle?
Also das ist eine sehr komplizierte Frage, die ist auch am Telefon oder im Radio nicht ganz einfach zu beantworten. Letztendlich sage ich bei den Patienten immer, gehen Sie in ein großes Darmzentrum, lassen Sie sich beraten. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Lage des Tumors ist, wenn es ein Rektumkarzinom ist und wenn der Operateur so ein bisschen Sorgen bezüglich der Resektabilität hat.
Also ob es operierbar
ist. Ob es operierbar ist, dann macht man meist eine Radiochemotherapie vorweg und operiert dann, wenn das Tumoren sind, die weit oberhalb sind, dann kann es zum Teil sein, dass man eine Strahlentherapie überhaupt gar nicht braucht. Letztlich ist das eine sehr lokale Entscheidung. Die Standardvorgehensweise, wenn es ein Enddarmkarzinom, also Rektumkarzinom ist, ist klassischerweise, dass man heutzutage eigentlich die Strahlentherapie vor der Operation macht. Wie gesagt, aber auch da sind Ausnahmen möglich, die dann aber zwischen Operateur, Strahlentherapeut und Onkologen abgesprochen sein müssen.
Am Telefon ein Hörer aus der Nähe von Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Bitte sehr.
Ah ja, gut, ich hatte ein bisschen überraschendes Thema, deswegen habe ich jetzt die Daten nicht ganz so hundertprozentig korrekt dabei.
Naja, aber, Radio ist eh kein Zahlenmedium.
Das ist ein heikles Thema. Ich habe die Frage, ob ein Rezidiv festgestellt und bestrahlt erfolgreich, ohne dass also dann irgendwelche Darmschädigungen oder Inkontinenzgeschichten aufgetaucht sind, aber etwa nach einem Jahr dieser Bestrahlung, das ist jetzt ungefähr vor 2 Jahren her, die Zeit ist ja jetzt nicht wichtig, muss ich feststellen, dass die restliche Orgasmusfähigkeit, die bei mir vorhanden war, obwohl die Prostata im Jahr 2004 schon längst entfernt worden war, aber war ja dann noch eine Orgasmusfähigkeit nach der Hormonblockade nach 2012, war wieder vorhanden und dass diese Orgasmusfähigkeit, die ja nur manuell herstellbar war, dass sie plötzlich gestört war und zwar in einer Weise, wenn ich das beschreiben würde, sehr laienhaft, als die Orgasmuswelle an der Fußsohle im Rücklauf im Becken plötzlich gestört war. Und meine Frage ist, ob durch eine Bestrahlung, eine Nervstörung auch nach einem Jahr Abstand sich einstellen kann.
Also im Prinzip, wenn ich das so konstruiere aus dem, was Sie gesagt haben, scheint es zunächst eine Operation einer Prostataerkrankung gewesen zu sein, eine Hormontherapie. Und jetzt geht es um Potenz, Libido, Orgasmusfähigkeit. Das ist ein sehr fragiles Zusammenspiel. Dass Nervenschädigungen durch die Strahlentherapie vorkommen, kann man nicht ganz ausschließen. Das ist zwar selten und meist auch eine eher späte Nebenwirkung. Aber wenn man sich die wissenschaftlichen Analysen anguckt, sieht man, dass mit zunehmendem Alter und zunehmendem Abstand von der Strahlentherapie auch eine noch vorhandene Nervenfunktion, die für eine Orgasmusfähigkeit, die aber auch für eine Erektion notwendig ist, dass die schlechter wird. In einem so ganz kurzen Zeitfenster sieht man das eigentlich eher nicht, weil diese Effekte eher über, sagen wir, viele Jahre aufbauen, aber ganz ausschließen kann man das nicht. Also das heißt, es kann sein, dass bei Ihnen mehrere Faktoren zusammenkommen. Sie haben es gerade selber gesagt, vor OP, Hormontherapie und jetzt noch eine Strahlentherapie. Und ich glaube, wenn man alles drei zusammennimmt, kann dann auch sein, dass das nach 1, 2, 3 Jahren nicht mehr funktioniert.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für den Anruf. Grüße in die Nähe von Stuttgart. Wir hatten vorhin schon mal darüber gesprochen, wie man sozusagen Strahlentherapie gezielt einsetzen kann in Kombination mit anderen Behandlungsverfahren. Also da ging es vor allen Dingen um Kombination Operation, Strahlentherapie. Wie sieht das aus mit den neueren Behandlungsansätzen, also zum Beispiel der Immuntherapie oder eben der zielgerichteten Therapie? Ist das eigentlich ist ein Widerspruch? Oder?
Es ist gut, dass wir die Frage nochmal haben, weil die immer so ein bisschen unterschwellig da ist. Wir haben ja in langen Jahren gelernt, die Strahlentherapie sehr geschickt mit Chemotherapie zu kombinieren. Das wissen wir sehr, sehr gut, was man da an Benefits rausholen kann. Kopf-Hals-Tumore, Analkarzinom setzen wir eine Chemotherapie sehr gezielt ein. Und so seit ein paar Jahren, ich würde mal sagen 5 Jahren, kommen immuntherapeutische Verfahren hinzu. Es kommen zielgerichtete Medikamente. Und ich erlebe es sehr häufig, dass Patienten sagen, ja gut, wir haben ja jetzt Immuntherapie, da brauchen wir Strahlentherapie nicht. Oder wir haben ja jetzt zielgerichtete Therapie, brauchen wir Strahlentherapie nicht mehr. In der Regel lernen wir neu, wie man die vorhandenen Modalitäten, Therapieansätze zum Optimum koordiniert. Und was wir lernen, ist, dass eigentlich fast nichts überflüssig wird, sondern dass der zeitgerechte, kritische Einsatz zu einer besseren Heilung führt. Ich nehme ein Beispiel, das lokal fortgeschrittene Bronchialkarzinom. Das haben wir früher, wenn es nicht mehr operabel war, immer radiochemotherapiert. Und man hat dann angefangen, eine Immuntherapie hinten dran oder in kurzem Zeitfenster dazu zu nehmen und sieht, dass bei diesen Patienten auf einmal die Langzeitheilungsraten um 15-20% nach oben gehen. Das heißt, die Radiochemotherapie ist nicht überflüssig geworden. Man erreicht aber durch das Hinzunehmen einer Immuntherapie auf einmal einen erheblichen Benefit.
Moment, in welcher Reihenfolge wird das dann gemacht? Also macht man erst die Immuntherapie und dann die Bestrahlung oder erst die Bestrahlung?
In diesem Falle macht man erst die Radiochemotherapie und ergänzt eine Immuntherapie hintendran. Das kann aber von Erkrankung zu Erkrankung sich in der Zukunft auch noch ändern. Wir haben einzelne Studien gemacht, wo wir die Immuntherapie sogar direkt zur Radiochemotherapie gemacht haben. Bei anderen Erkrankungen sieht man, wenn wir jetzt uns den Hauttumor angucken, wo man zielgerichtete Medikamente hat und man sieht im Prinzip, die halten die Erkrankung lange oder die Immuntherapie hält die Erkrankung lange. Man hat aber dann einzelne Metastasen, Hirnmetastasen, Lymphknotenmetastasen, die nicht mehr ansprechen und sagt dann, okay, diese einzelnen Metastasen, was wir früher auch eher so nicht gemacht hätten, macht man mit einer Radiochirurgie weg und gewinnt wieder, sag ich mal, eine Chronifizierung. Das heißt, was wir heute sehen, ist, die Modalitäten werden, ich sage das mal, noch geschickter als vor 10 Jahren zusammengepuzzelt. Zum Teil nehmen die Strahlentherapiefelder, werden kleiner, es wird nur noch ein ganz kleiner Herd behandelt, der zum Beispiel jetzt nicht auf eine Immuntherapie anspricht, aber es ist irgendwie nichts überflüssig geworden.
Ist denn eine Idee auch, dass durch die Strahlentherapie, dann gehen ja Zellen zugrunde, eben Krebszellen zugrunde, das Immunsystem sozusagen nochmal deutlich aktiviert wird,
also
wenn dann eine Immuntherapie hinten dran kommt?
Die Idee ist die ganze Zeit da. Es gibt sicher eine ganze Menge an, experimentellen Daten. Wir haben selber bei uns aus dem Labor wunderschöne Daten, dass eine unbestrahlte Brustkrebszelle vom Immunsystem in der Zellkultur nicht erkannt wird. Und sobald man die Immunzellen mit bestrahlten Brustkrebszellen auseinandersetzt, werden sie aufgefressen. Das zeigt, dass durch die Strahlentherapie auch Immunreaktionen ausgelöst werden können. Im Moment sind wir noch nicht so weit, die Effekte so sauber zu verstehen, dass wir sie sehr gezielt einsetzen können. Aber jetzt gerade zum Beispiel beim Bronchialkarzinom, bei dieser Studie, die ich vorhin gesagt habe, kann man zumindest aus ein paar Effekten herauslesen wollen, dass die Strahlentherapie, die vorläuft, durchaus möglicherweise das Immunsystem ein bisschen anspitzt, um dann hinterher auf die Immuntherapie etwas besser anzusprechen.
Ein Hörer aus Braunschweig hat uns gemailt und fragt, warum wird eine Brachytherapie bei Prostatakrebs eigentlich nur von wenigen Kliniken angeboten? Vielleicht auch noch direkt die Frage, was ist Brachytherapie?
Also Brachytherapie Prostata ist in dem Falle Brachytherapie, heißt, man bringt radioaktiv strahlende Substanzen entweder kurzzeitig oder längerfristig im Gewebe unter. Bei der Prostatakarzinom-Behandlung ist das eine Methode, die eigentlich sehr in den USA gepusht worden ist, weil man da lange Wege hat und dann eine einseitige Einbringung von Seeds relativ einfach ist und die Leute dann nach Hause gehen können. Diese Tradition hat sich in Deutschland nie so richtig aufgebaut. Aus 2 Gründen. Man braucht Leute, die das können. Man braucht Patienten, die dafür geeignet sind. Also Brachytherapie Prostata ist nicht für alle Stadien geeignet, sondern eher für die sehr frühen Stadien, die sehr begrenzten Stadien. Und dann hat man in Deutschland das Problem, diese sehr frühen und sehr begrenzten Stadien werden auch gerne operiert. Das heißt, es gibt am Ende zu wenig Patienten, die mit frühen Stadien eine Brachytherapie bekommen. Damit haben sie zu wenige Zentren, die eine Lernkurve haben. Und so hat sich diese Therapieform in Deutschland nie so richtig flächendeckend durchgesetzt. Das Problem ist dabei, sie bringen halt wirklich manuell kleine radioaktive Stäbchen in die Prostata ein, die dann auch verbleiben. Und das sollten sie nur dann tun, wenn sie es häufig genug tun, weil wenn sie da nicht das genügende Handling haben, dann ist es für den Patienten auch nicht gut. Und da merkt man, wenn sozusagen andere Optionen wie die OP gerade mit diesem Stadium kompetieren, dann kommen sie sozusagen in das Problem des Erfahrungsaufbaus.
Eine Hörerin fragt, bei Röntgenaufnahmen wird ja immer darauf geachtet, dass Patienten so eine Bleischürze tragen. Ja. Und sie fragt, wieso wird das bei der Brustbestrahlung, warum wird das da nicht gemacht?
Das ist eine auf den ersten Blick schlaue Frage. Wird immer wieder gesagt, diese Röntgenbleischürzen haben, was diese hohen Energien angehen, die wir zur Therapie nutzen, so gut wie keinen Effekt. Die haben sogar eigentlich einen negativen Effekt, weil sie die Strahlung aufhärten und am Ende gefährlicher machen würden. Also sie haben diese hohen Energien, die gehen so intensiv durch das Gewebe durch, dass sie die mit dieser Schürze nur ein bisschen bremsen und eigentlich am Ende potenziell sogar mehr im oberflächlichen Gewebe haben.
Ein Hörer fragt für seine Lebensgefährtin an, die hatte einen nach einer Blutung im Gehirn einen sogenannten Clipper eingesetzt bekommen. Die Ärzte wollen jetzt keine CT-Aufnahmen machen, aber
Klingt eher nach einem diagnostisch-radiologischen Problem und nicht nach einem strahlentherapeutischen Problem. Also da sollte man mit dem Radiologen vor Ort und dem Neurologen vor Ort nochmal reden.
Was da machbar ist.
Ne? Ist immer, ich sage immer, da muss man dann das richtige Fach fragen, um die richtige Antwort zu kriegen.
Genau, richtig. Eine Hörerin fragt, wenn es um Strahlentherapie geht, inwieweit spielt die Psyche eine Rolle in Bezug auf die Heilung? Weil viele Patientinnen und Patienten machen sich ja richtig Druck auch.
Ja, das ist ein riesengroßes Thema. Also wenn Sie es naturwissenschaftlich betrachten, spielt die Psyche, sag ich mal, eine kleinere Rolle, als man insgesamt annimmt. Und was mir immer große Sorgen bereitet, sind Patienten, Patientinnen, die sich dann selber einen Druck machen und sagen, ich muss jetzt gut drauf sein, weil sonst heilt der Krebs nicht und sich dann in eine Schleife von Angst und Druck begeben. Ich glaube, die Diagnose einer Tumorerkrankung macht Angst, die macht Sorge und sich dann mit eigener Gewalt sozusagen aus dieser Angst und Sorge rauszunehmen mit dem Hinweis, wenn ich unter Sorge bin, dann heilt der Krebs nicht. Das ist eine Schleife, die ist ganz, ganz gefährlich. Man muss es ganz klar sagen, diese Reaktionen sind völlig normal und wir haben eigentlich auch keinen tiefen Hinweis bis heute, dass Angst und Sorge die Heilungsraten von Tumorerkrankung in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich sage den Patienten in dieser Situation, wenn sie in so eine Schleife kommen, suchen sie sich Hilfe, gucken sie, dass sie irgendwo umliegend psycho-onkologischen Support haben und besprechen sie die Sachen.
Strahlentherapie, das war heute unser Thema. Dank allen Hörerinnen und Hörern, die uns angerufen, die uns gemeldet haben. Dank an unseren Studiogast, Professor Klaus Belker, Direktor der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum der Universität München. Martin Mikleider wünscht Ihnen einen schönen Tag noch.